wo ich einschreibe. Es gibt Themen unter Christen, da sind sich Christen nicht einig. Das ist so, ja. Und das Thema Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist so ein Thema, wo sich Christen nicht einig sind. Wo es verschiedene Sichtweisen gibt, wo verschiedene Bibelstellen verschieden ausgelegt werden, ja. Und ich möchte heute darüber sprechen, was wir in der Vineyard-Bewegung als gut und richtig erkannt haben. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, wie kann das sein, dass Christen sich nicht einig sind. Wir haben alle denselben Heiligen Geist, wir lesen alle dieselben Bibeln. Wie gibt's das? Und die Antwort finden wir in der Bibel selber. Paulus gibt uns da eine sehr gute Antwort drauf. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 13, ab Vers 9, sagt Paulus, unsere ganze Erkenntnis ist bruchstückhaft. Alles, was wir hier erkennen, verstehen von Gott, wird niemals die vollständige ganze Wahrheit sein. Es wird immer eingefärbt sein durch unsere persönliche Geschichte, durch die Zeit und die Gesellschaft, in der wir leben und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt eine spannende Stelle, ich lade euch ein, das wäre viel zu lang jetzt darauf einzugehen, es gibt im Römerbrief das Kapitel 14 und im 1. Korintherbrief das Kapitel 8, da könnt ihr das nachlesen, wie wir mit diesen Unterschieden umgehen sollen. Und das Paulus gibt eine sehr weise Antwort darauf, in einer Streitfrage sagt er nicht, ihr habt's recht und ihr liegt's falsch. Sondern er sagt, respektiert einander in eurer Unterschiedlichkeit. Jeder hat seinen persönlichen Hintergrund und jeder hat seine persönliche Geschichte mit Gott und das, was für einen gut ist, kann für den anderen gar nicht gut sein. Und noch etwas, Jesus hat uns aufgefordert, eins zu sein als seine Kinder, als globale Kirche Gottes in dieser Welt. Und Einheit schaut nicht so aus, dass wir alle einer Meinung sind. Das ist wie in einer realen Familie. Die Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Aber wir gehören trotzdem zusammen. Wir sind trotzdem eine Familie. Und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind über den Heiligen Geist, über die Taufe, über das Abendmahl, das sind so Streitfragen, ja. Das, worum sich Gottes Kirche dreht, ist Jesus Christus. Das, worum es allen Christen dieser Welt geht, ist Jesus Christus. Dass er verherrlicht wird, dass er im Mittelpunkt steht, dass Menschen ihn kennenlernen. Und das ist das Herz und das Zentrum. Und es ist so wichtig, dass wir dann mit Unterschieden auf eine reife und erwachsene und vor allem angstfreie Art umgehen. Dass wir sagen, okay, ich habe das so gut so verstanden und ich folge dem, so wie der Paulus sagt, folge deinem Gewissen. Ich habe es vor Gott so als gut und richtig erkannt und deswegen folge ich dem. Und wenn es falsch ist, vertraue ich Gott, dass er mich da korrigieren wird. Wir müssen nicht, ich kann mit vielen, was die katholische Kirche sagt, nicht mit. Aber ich achte und ehre und respektiere meine katholischen Geschwister, weil da in der katholischen Kirche trotz allem solche Schätze an Weisheit und an Tiefe und an Erkenntnis drinnen sind. Ich war nie katholisch, versteht's mich nicht falsch. Ich war mal der Überzeugung, dass ich der viel bessere Christ bin und die Katholiken alle einen Vogel haben. Ja, da komme ich her. Aber Gott hat mich da verändert. Genau. Das nur als Vorgeschichte, auch für die, die diese Unterschiede vielleicht noch nicht so bewusst sind, dass ihr nicht verunsichert sein müsst, wenn jetzt andere Christen sagen, nein, das ist aber anders, das ist okay, das lassen wir so stehen, das respektieren wir so und wir gehen unseren Weg, so wie es wir Gott vor Gott gut und richtig erkannt haben. Ja, Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein bisschen so das Thema. Wie funktioniert das mit dem Heiligen Geist ganz praktisch in unserem Leben und in unserem Alltag? Das ist das Ziel. Wie kann der Heilige Geist in meinem ganz persönlichen Leben wirksam werden? Und ich fange mal an mit dem, was Gott uns versprochen hat. Der Heilige Geist, dass wir den Heiligen Geist bekommen werden, davon ist in der Bibel das erste Mal ungefähr 300 Jahre bevor Jesus geboren wird die Rede. Im Propheten Joel steht, im Kapitel 3, Vers 1, ab Vers 1, schreibt der Prophet, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, also prophetische Worte kriegen und so. Also Dinge wissen, die man auf natürlichen Weg nicht wissen kann. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Und in diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Sklaven, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und das wäre eine starke Ansage, weil zu dieser Zeit, als der Prophet das sagt, hatten die Könige den Heiligen Geist, wenn sie Gott nachgefolgt sind, die Priester und die Propheten. Dass ein Sklave den Heiligen Geist hat, war völlig undenkbar. Oder ein ganz normaler Mensch, das hat es nicht gegeben. Und das hat Gott in dieser Zeit, wo das so war, versprochen. Johannes der Täufer ist dann der Nächste, der, bevor Jesus sein öffentliches Wirken beginnt, schon darauf hinweist, dass der Heilige Geist kommen wird. Wir haben es heute schon gehört, Lukas 3,16, Andreas hat das schon vorgelesen. Nach mir wird jemand kommen, der euch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jesus selber verspricht uns das Kommen seines Heiligen Geistes. Im Johannesevangelium Kapitel 14 steht ab Vers 16. Er spricht von der Zeit, wenn er getötet wird, wieder ins Leben zurückkehrt und dann zu seinem Vater im Himmel zurückkehrt. Das feiern wir zu Christi Himmelfahrt. Und Jesus sagt dann, also wenn er wieder zu seinem Vater zurückgekehrt hat, dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Einen, der für immer bei euch bleibt. Nicht nur die 3 Jahre, die Jesus öffentlich gewirkt hat, sondern für immer. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt, und mit dieser Welt sind die Menschen gemeint, die Gott nicht kennen oder nicht kennen wollen. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr, also alle, die mit Jesus gehen, die sich entschieden haben, Jesu nachzufolgen, ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch gegenwärtig sein. Und Wirklichkeit geworden ist das dann zu Pfingsten. Das ist im Judentum das Fest, da feiert das Judentum, das ist ein spannender Zeitpunkt, war mir nicht bewusst. Pfingsten, das Fest der 50 Tage nach Passa, ist das Fest, an dem die Juden feiern, dass Gott mit ihnen den Bund am Berg Sinai geschlossen hat. Seitdem, das war sozusagen, damals ist das Judentum entstanden. Ja, mit diesem Bundesschluss Gottes am Berg Sinai mit seinem Volk. Und an diesem Tag schickt Gott seinen Heiligen Geist. Und das war damals sehr spektakulär, muss das gewesen sein. Muss ein riesen Menschenauflauf gewesen sein, weil wieder Petrus den Menschen dann erklärt, was das zu bedeuten hat und wie das mit Jesus ist, haben sich 3000 Menschen gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen mit Jesus gehen. Ja. Und seit diesem ersten Pfingsten, hat in diesem ersten Pfingsten nach Passa, nach Jesu Tod und Auferstehung, seitdem hat Gott dieses Versprechen erfüllt, dass jeder von uns, jeder, der sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, den Heiligen Geist hat. Ja. Ich habe gesprochen in der Einleitung von Taufe und Erfüllung vom Heiligen Geist. Da habe ich eine Bitte, bitte hängt euch nicht an Worten auf. Bitte fangt man nicht an, über Worte zu diskutieren und sagen, wer anderer liegt falsch, nur weil er nicht zu einem jetzt nicht Taufe und Erfüllung, sondern was anderes hat. Das ist, wie man das nennen, ist wurscht. Ich habe halt jetzt diese beiden Begriffe verwendet, ja. Aber ja, das ist mir auch sehr wichtig, dass wir nicht über Worte streiten, sondern schauen, was ist denn damit gemeint? Was will Gott uns damit sagen? Ja. Die Frage ist, gibt es da überhaupt 2 verschiedene Dinge? Passiert das nicht eh alles, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir uns unser Leben ihm in die Hand geben? Gibt es da noch was Zweites oder wie ist das jetzt? Ja? Unser Vorbild ist Jesus, was das betrifft. Nachzulesen im Lukas-Evangelium im Kapitel 4. Nach der Taufe, na, Jesus wird im Kapitel 3, also im Kapitel davor, lesen wir, wie die Taufe von Jesus passiert ist, was da geschehen ist, dass der Heilige Geist über ihm sich geöffnet hat. Und über ihm der Heilige Geist erschienen ist und Jesus zugesprochen hat, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine große Freude. Und dann, schreibt Lukas, ist Jesus erfüllt vom Heiligen Geist. Nach der Taufe war Jesus erfüllt mit dem Heiligen Geist und ist vom Jordan zurückgekommen und ist dann vom Geist Gottes in die Wüste geführt worden. Dort war er 40 Tage lang und dann hat ihn der Feind attackiert. Er hat Hunger gehabt. Er hat Durst gehabt, es war 40 Tage Fasten, ist nicht ohne. Und Jesus hat dem allen widerstanden und hat sich nicht in die Irre führen lassen und hat sich nicht auf den bequemen, schnellen Weg, den ihm der Feind vorgeschlagen hat, eingelassen, sondern gesagt, ich vertraue auf meinen himmlischen Vater, ich vertraue auf Gott, ich stehe auf ihm allein und er ist das Herz und das Zentrum und ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt. und ich stelle meine Bequemlichkeit und meinen Komfort nicht in den Mittelpunkt. Und dann kommt Jesus aus der Wüste zurück und dann schreibt Lukas, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrt Jesus nach Galiläa zurück. Und da ist dieser Unterschied. Erfüllt mit Heiligen Geist geht Jesus in die Wüste. Dann kommt sozusagen und hat Jesus seine ganz persönliche Bewährungsprobe und nach dieser Bewährungsprobe kehrt Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt aus der Wüste zurück. So war das bei Jesus. Wie ist das jetzt bei uns? Zur Taufe mit dem Heiligen Geist bei uns in der Wiener Bewegung sagen wir das halt so. Haben wir deswegen dieses Wort Taufe gewählt, weil es in der Bibel so drinnen steht, in diesem Vers, auf den wir uns da beziehen. Das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13, wo der Paulus schreibt, denn als wir getauft worden sind, und da bezieht er sich auf die Taufe mit Wasser, ja, wenn wir da untertauchen, wieder auftauchen, als Zeichen dafür, dass der alte Mensch tot ist und jetzt als neuer Mensch aufersteht, sind wir durch einen Geist Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden, Griechen, Sklaven, frei waren, skandalös damals in der Gesellschaft, unerhört, und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden, also alle mit dem Heiligen Geist getauft worden. Daraus ergibt sich also, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist das, wo wir den Heiligen Geist empfangen. Und das ist zu dem Zeitpunkt, wo wir unser Leben Jesus in die Hand geben. Ja. Wenn ich mich entscheide, mit Jesus zu gehen, mich Jesus unterzuordnen, kommt der Heilige Geist, füllt mich aus und wohnt ab diesem Zeitpunkt in mir. Und woran man das erkennt, ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die sagen, wie sie ihr Leben Jesus gegeben haben, zum Beispiel, dann lesen sie die Bibel und auf einmal verstehen sie, was da steht. Auf einmal spricht das mit ihnen, spricht sie das voll an und trifft sie ins Herz und berührt sie tief, wo sie vorher gelesen haben und sagen, was hast du das alles, was fange ich damit an, ja. Oder andere Beispiele sind, dass vielleicht gar nichts Spektakuläres passiert, aber auf einmal werden sie von anderen angesprochen und die sagen ihnen, was ist los mit dir? Du bist so anders. Du bist nicht so wie sonst. Was ist passiert mit dir? Ja? Und das sind dann so die Kennzeichen, dass da der Heilige Geist in uns, in jedem Einzelnen von uns am Wirken ist und schon anfängt, uns zu verändern und in uns zu arbeiten. Was ist jetzt mit der Erfüllung? Wenn der Heilige Geist in uns lebt und in uns wohnt, ja, dann heißt das noch nicht automatisch, ja, dass er jetzt mit seiner ganzen Kraft und mit seiner ganzen Vollmacht durch uns wirken kann und tut. Es passiert, aber es passiert auch oft nicht, ja. Also das ist wieder so ein Klassiker, wo sich Gott nicht in eine Schublade hineinstecken lässt. Es gibt Menschen, die entscheiden sich für Jesus und bam, wirkt der Geist mit voller Kraft und passieren die unglaublichen Dinge und so, ja. Aber das ist nicht immer so. So oft auch in vielen Fällen ist das anders. Warum das so ist, wissen wir nicht. Aber wir müssen halt was tun damit. Ne? Und das Interessante ist, auch in der Bibel gibt es kein Schema. Wenn von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen wird, gibt es da ganz unterschiedliche Beschreibungen. Wir haben dieses Anfangsereignis zu Pfingsten, wo die Nachfolger von Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und das ist ganz spektakulär gewesen. Und so spektakuläre Dinge passieren auch heute noch. In der Vineyard-Bewegung hat es, auf den Vineyard-Konferenzen hat es spektakuläre Kraftwirkungen vom Heiligen Geist gegeben, Heilungen und ganz Dinge, die zum Teil richtig steil ausschauen. Die Leute fallen um unter der Kraft des Heiligen Geistes und alles lachen und alles Mögliche und werden frei von bösen Geistern und geheilt und so weiter. Das volle Programm, ja. Das ist die eine Geschichte, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Was anderes, es wird das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist wird aber auch beschrieben so als eine Charaktereigenschaft von so einem reifen Nachfolger von Jesus. Einer, der weiß, worum es geht, der seinen Charakter verwandeln hat lassen von Jesus. Da heißt, der Stephanus ist das Beispiel, das wir da finden. Sie wählten Stephanus aus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist die eine Geschichte. Dann gibt es eben auch diese Berichte, die bekannteste, die mir jetzt sofort einfällt in dem Zusammenhang, ist die Geschichte vom Hauptmann Cornelius. Das war der erste Nicht-Jude, der sich für Jesus entschieden hat. Und das war damals nicht selbstverständlich. Für die Juden war keineswegs klar, dass auch Nicht-Juden jetzt Jesus als ihren Erlöser annehmen können. Und das, für die war klar, Jesus ist der Messias, der Erlöser der Juden. Und wer zuerst zu Jesus kommen will, der muss zuerst Jude werden oder so irgendwie. Also, ja. Und Gott hat dann da einfach kraftvoll gewirkt, indem er dem Petrus ganz klar gezeigt hat, auch jemand, der nicht Jude ist, aber der Gott sein Leben unterstellt, der bekommt den Heiligen Geist. Das volle Programm. Die haben sofort in Sprachen gebetet und so. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, wo die Erfüllung des Heiligen Geistes als Folge von konsequentem Gehorsam passiert. In Apostelgeschichte 4 ist so ein Beispiel. Ne? Das erste Mal kam die Gemeinde wirklich unter Druck. Der Petrus ist verhaftet und geschlagen worden. Das erste Mal sind die Jünger von Jesus verfolgt worden, von den Juden, die Jesus abgelehnt haben. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gebetet und haben gesagt, Herr, hilf uns, verherrliche du dich, beschütze uns und gib uns Kraft, dass wir da weitergehen. Und als Folge, weil sie halt ihre Zuflucht bei Gott gesucht haben, steht dann, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Ja? Also die Erfüllung des Heiligen Geistes, und dann sind sie rausgegangen und haben weitererzählt von Jesus, damit diese Botschaft eben nicht stillsteht und nicht unterdrückt wird, sondern weitergeht. Ja? Oder in eine andere spannende Geschichte ist Apostelgeschichte 13. Da waren sie in Antiochia in Pisidien. Das ist eine Stadt, die ist in der Nähe, so 30 Kilometer vom heutigen Antalya entfernt. 30 Kilometer westlich davon, habe ich mal angeschaut auf einem Türkei-Urlaub. Da war Paulus mit Barnabas dort und ein paar anderen Nachfolgern von Jesus haben auch von Jesus erzählt. Nicht wenige Menschen haben sich für Jesus entschieden und dann haben die Juden, die waren dann neidig und auf dass da so viel passiert bei denen und haben dann einflussreiche Menschen in der Stadt, die wichtigen Leute, dann dazu gebracht, die Christen, die Nachfolger von Jesus aus der Stadt zu verjagen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir. Wenn ihr Jesus ablehnt, dann gehen wir. Wir sind nicht schuld daran, wenn ihr dann die Folgen tragen müsst davon. Und was ist dann passiert? Und die Gläubigen wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Also sie haben treu das gemacht, was Jesus ihnen aufs Herz gelegt hat, haben Konsequenzen tragen müssen und sie sind vom Heiligen Geist erfüllt worden. Ja. Sie haben Widerstand erlebt, sie haben sich den Widerstand nicht gebeugt, sondern sind einfach dran geblieben. Und dann ist der Heilige Geist gekommen. Da können wir was Wichtiges lernen für uns für heute. Ja. Zusammenfassung habe ich schon gesagt, Gott lässt sich nicht in Schubladen stopfen. Wir können nicht sagen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist passiert so und wenn es nicht so passiert, dann gilt es nicht. Könnte man genauso sagen, wenn wir heute für Blinde beten, dann muss man am Boden spucken, den Menschen da einen Gartstrauß machen und den Menschen auf die Augen schmieren und die müssen sich dann waschen, weil sonst gilt es nicht, weil Jesus hat das auch so gemacht. Da gibt es ja diese Geschichte, ne, wo Jesus einen Blinden heilt. Wir wissen keine Ahnung, wieso Jesus das gemacht hat. Ja? Ein anderes Mal ist es ganz anders gelaufen. Also steckt mal Gottes Geist bitte nicht in Schubladen hinein. Ja? Wichtig ist, was kann ich jetzt ganz praktisch tun? Was mache ich jetzt damit, mit dieser ganzen Information? Das ist jetzt alles schön und gut, aber ich muss jetzt irgendwie, was tue ich dann damit? Ja? Paulus fordert uns im Epheserbrief auf, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst trainiert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und was damit gemeint ist, ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern ein immer wiederkehrendes Erlebnis. Wenn wir daran denken, das Beispiel von wo die Nachfolger von Jesus im Haus gebetet haben und dann sind sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Wir können davon ausgehen, dass viele von ihnen ja bei Pfingsten dabei waren, was ein paar Wochen vorher war. Und dass dann, wie sie in Antiochien, in Pisidien waren und dann mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, dass da auch welche dabei waren, die vielleicht bei Pfingsten oder so schon da waren, ja. Also das ist jetzt nicht was Einmaliges, sondern es ist was immer Wiederkehrendes. Um das wir uns immer wieder bemühen können. Und das Schöne daran ist, es gibt da so ein falsches Bild, das war lange auch in meinem Kopf drinnen, ich weiß es nicht, ich erwähne es, weil ich es auch immer wieder so höre und spüre. Es geht nicht darum, dass es das eine herausragende Ereignis gibt, wo irgendeine ganz tolle Person, ein ganz tolles, vollmächtiges Gebet über uns spricht und dann macht's wamm und dann ist alles alter und dann bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie lebten glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja? Ja, das gibt's, natürlich gibt's das auch, aber eben wiederum nicht immer. Und es ist ziemlich unfair zu sagen, wenn ich das nicht passieren, dann kann ich ja nichts, dann habe ich den Heiligen Geist nicht mehr, was soll ich denn machen? Ja. Ich spüre da so ein bisschen hinter dieser Erwartungshaltung auch so ein bisschen so eine, ich nenne das jetzt so eine Opferhaltung, ja. Ich bin Opfer der Umstände, ich bin Opfer des Nichtwirkens Gottes, ich kann ja nichts dafür. Und das ist nicht gut. Das tut uns selber nicht gut. Damit stehen wir uns selber im Weg, wenn wir so glauben, ja, irgendwer anderer muss jetzt was ganz Tolles tun, weil ich kann ja überhaupt nichts machen. Das stimmt nicht. Gott hat uns zugesprochen, wir können. Der Heilige Geist lebt auch jetzt in dir, auch wenn du dich zerbrochen, zerschlagen, schlecht, mies, sündig, schuldig, ich weiß nicht was fühlt, ist Gottes Geist trotzdem in dir und bist du in der Lage, ihn zu hören und kannst du dich trotzdem immer wieder nach ihm ausstrecken, um neu von ihm erfüllt zu werden. Ja, wir sind nicht diese hilflosen armen Hascheln, die darauf angewiesen haben, ich mag dieses Bild nicht. Die darauf angewiesen sind, dass irgendein toller Mann Gottes daherkommt und irgendwas Tolles passiert und nur dann, nein, wir sind fähig. Gott traut uns was zu. Gott traut dir zu, dass du das schaffen kannst. Er hilft dir, hat dir seinen Geist gegeben. Du musst nicht darauf warten, dass irgendwas Einschneidendes, Tolles passiert. Ja? Ich habe jetzt gelesen, Richard Foster hat ein Buch geschrieben über die geistlichen Disziplinen und da sagt er, wenn wir uns etwas bemühen, dann ist das keine Werksgerechtigkeit. Was ist Werksgerechtigkeit? Werksgerechtigkeit heißt, ich mache die richtigen Dinge und dann stehe ich vor Gott gut da und habe meine weiße Weste. Das ist kompletter Blödsinn. Das funktioniert so nicht bei Gott. Bemühen heißt, ich strecke mich nach Gott aus. Ich gehe auf Gott zu, ich öffne ihm die Tür und er ist es dann, wenn ich diesen Schritt auf ihn zugehe, der dann anfängt in mir zu wirken und in mir zu verändern. Versteht ihr den Unterschied? Meine Schritte auf Gott zu, mein Bemühen machen mich nicht zu einem besseren Menschen. Die machen mich nicht, die können meine Schuld vor Gott und meine Verfehlungen nicht ausradieren. Aber sie öffnen mein Herz und meinen Geist, damit Gott dann hineinwirken kann und er es dann ist, der in mir die Veränderung bewirkt. Das ist so ein bisschen, kann man leicht von beiden Seiten vom Pferd fallen. Das ist so ein schmaler Grat, auf den wir uns da bewegen, wo wir sehr leicht dann in Extreme abkippen müssen. Also es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja. Was sind die Schritte? Um was kann ich mich bemühen? Das erste ist um ein sauberes Herz. Paulus schreibt im Epheserbrief, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4, Abvers 30. Das heißt, meine Schuld und meine Verfehlungen betrüben den Heiligen Geist und verschließen die Tür zu seinem Wirken in meinem Leben. Was kann ich tun? Ich kann umkehren. Ich kann Gott um Vergebung bitten. Ich kann, wenn es notwendig ist, die Menschen, an denen ich mich schuldig gemacht habe, um Vergebung bitten. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann ist das ausgelöscht. Aber ich kann nicht so tun, wie wenn nichts gewesen wäre und mir irgendwie weiterwurschteln. Das funktioniert nicht. Ja. Der nächste Schritt ist, dass wir lernen und uns fast bemühen, so gut wie es gelingen, dem Heiligen Geist zu folgen, wenn er uns durch seine Impulse, durch seine Gedanken Hinweise oder Anweisungen gibt. Mir ist vorige Woche am Montag, Dienstag mein Fahrrad gestohlen worden. Ja. Es wäre mir nicht gestohlen worden, wenn ich auf den Heiligen Geist gehört hätte, weil am Montagabend, wo ich heimgekommen bin mit dem Radl, habe ich noch so in mir so diese Stimme, diesen Impuls gehabt, erst häng der Radl an. Stell es nicht einfach her, sondern sperr es ab. Und ich habe gedacht, like, bitte, mich freut's nicht, was soll das? Ja, am nächsten Tag war es weg. Ne? Hätte ich es angehabt, hätte ich es noch, also so praktisch ist das dann, ja. Wie der Heilige Geist mit uns redet. Also es braucht doch von mir meine Bereitschaft, auf den Heiligen Geist zu hören. Auch jetzt zum Beispiel habe ich einer Arbeitskollegin, mit der ich schon viel über Jesus geredet habe, habe ich zwei Videos geschickt, ja, einmal so von Christen, zwei Videos, wo ich glaubt habe, das will Gott, dass ich das jetzt mache. Hätte ich 100 Gründe gehabt, dir das nicht zu schicken. Und dann habe ich es gemacht und sie hat sich bedankt dafür. Keine Ahnung, was das bewirkt, ist nicht meine Verantwortung. Aber ich mache es einfach. Ja. Was hilft mir dabei, den Heiligen Geist besser zu hören? Das eine ist, wichtig ist, kenn deine Bibel. Lies deine Bibel und lern sie kennen. Je besser du deine Bibel kennst, je besser ich meine Bibel kenne, die inneren Stimmen, die wir hören, das ist ja nicht nur die Stimme vom Heiligen Geist, das sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, auch der Feind stachelt uns an zu irgendwelchen Gedanken, das kommt auch vor, ja, aber der ist nicht der Einzige, wir dürfen nicht alles auf den Feind schieben. Und der Heilige Geist ist da auch da und wenn wir die Bibel, sein Wort kennen, dann ist das unser Prüfstein. Dann können wir daran checken, stimmt das, kann das jetzt von ihm sein oder bin das jetzt nur ich, weil ich mir das gerade wünsche. Ja? Und was auch hilft, ist auch Zeiten der Stille zu haben, Pausenzeiten zu haben, wo wir wirklich ruhig werden vor Gott. Weil wir sind in einer so massiv abgelenkten Zeit. Ich merke selber, wie sehr das, was für ein furchtbarer Kampf das ist, diese ganzen Ablenkungen einmal auszuschalten. Ich anderenfalls leicht, mir fällt es sehr schwer. Mir fällt das gar nicht leicht. Aber wenn ich das tue, dann hilft mir das auch, die Stimme vom Heiligen Geist wieder zu hören und ihn besser wahrzunehmen. Und der letzte Schritt ist, dass ich mich verfügbar mache durch Gehorsam und Unterordnung unter Gottes Willen. Pfingsten ist gekommen, weil seine damaligen Nachfolger genau das gemacht haben, was er gesagt hat. Er hat gesagt, geht's nach Jerusalem, bleibt's beisammen, wartet's. Ja? Und sie haben das gemacht. Sie haben nicht von sich aus irgendwas angezettelt, nicht gesagt, jetzt müssen wir doch mal, das dauert schon so lange, da gibt's das. Na, wird sicher nichts mehr passieren. Sie sind dorthin gegangen und haben gewartet, weil Jesus ihnen das gesagt hat. Und dann ist der Heilige Geist gekommen, ja. Petrus hat Gott gehorcht und vor dem Hohen Rat gepredigt. Und als Folge ist der Heilige Geist gekommen. Ja? Der John Wimber schreibt in seinem Buch von den PowerPoints, wenn wir dort sind, wo Gott uns haben will und das tun, was er durch uns tun will, wird der Heilige Geist kommen. Und er sagt aus seiner Erfahrung, wenn er für kranke Menschen gebetet hat, dann war das nicht, weil die Kraft des Heiligen Geistes plötzlich so stark da war und dann hat er losgebetet. Nein, es war umgekehrt. Er hat gebetet, weil Gott sagt, betet. Und wie er das gemacht hat, wenn er gebetet hat, dann ist der Heilige Geist gekommen. Und dann sind die Dinge passiert. Es geht umgekehrt. Nicht der Heilige Geist kommt zuerst, unser Gehorsam und unsere Unterordnung kommt zuerst. Und dann kommt der Heilige Geist und dann hilft er uns. Danke, Peter. Das ist auch wichtig. Weil ich kenne so viele Berichte von Leuten, die tolle Dinge mit Gott erlebt haben und wo am Anfang immer ein Impuls vom Heiligen Geist gestanden oder sehr oft ein Impuls vom Heiligen Geist gestanden ist, dem sie jetzt nicht unbedingt hätten folgen wollen, wo sie eigentlich lieber im Flieger ihre Ruhe gehabt hätten, nach einer anstrengenden Konferenz, statt jetzt da mit irgendwem. Aber ja, wenn der Heilige Geist dir was zeigt, dann machen sie und dann passieren die Wunder. Ne? Ich versuche zusammenzufassen. Lass mal den Heiligen Geist so wirken, wie er will. Erster wichtiger Punkt, nein, ich bin schon beim Punkt 2, Entschuldigung. Punkt 1 ist, jeder Mensch, der sein Leben Jesus in die Hand gibt, der sein Leben Jesus unterstellt, hat den Heiligen Geist. Der Paulus schreibt im Römerbrief, muss ich schauen, wo die Stelle, nein, Römer 8, 9 steht die Stelle, niemand kann Jesus als Herrn bezeichnen, ohne, wenn er den Heiligen Geist nicht hat. Ja, das geht nicht. Das heißt aber umgekehrt, jeder, der Jesus als Herrn bezeichnet, also jeder, der Jesus sein Leben gegeben hat, hat den Heiligen Geist. Ja. Der nächste Punkt ist, es ist wichtig, dass der Heilige Geist oder die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben wirksam werden kann. Es ist nicht, das passiert nicht automatisch. Es braucht ein Stück weit etwas von uns, nicht weil wir uns das erarbeiten müssen, aber weil es von uns einen Schritt auf Gott zu hinzu braucht. Gott drängt sich uns niemals auf. Gott kommt nicht daher und tritt uns die Tür ein und sagt, so, da bin ich jetzt, tue Buße. Oder so, das macht er nicht, das ist nicht seine Art, er zwingt uns zu gar nichts. Der Paulus schreibt, ich kann machen, was ich will, es wird mir nicht alles gut tun, aber ich bin frei zu tun, was ich will. Ich muss halt dann die Konsequenzen tragen und das Schöne ist, wenn wir die richtigen Dinge tun, sind die Konsequenzen unglaublich toll. Das ist ja das Schöne daran und viel besser als die, die wir kassieren, wenn wir die nicht so guten Dinge tun. Ja. Also es braucht diese Schritte von uns auf Jesus zu. Einmal eigene Erwartungen, eigene Vorstellungen vielleicht loszulassen, das war für mich ein wichtiger Punkt. Ja. Auch dieses, um mich um ein sauberes Herz zu bemühen, meinen Teil zu tun, wenn es mich hinzieht zu destruktiven Dingen, dass ich dem nicht nachgebe und sage, na, ich kann ja eh nichts machen, sondern ich sage, Jesus, hilf mir. Ich kann's nicht, aber ich weiß, du bist stärker als das, was da daherkommt. Ja? Ich habe keine Chance gegen die Versuchungen. Aus eigener Kraft brauche ich gar nicht probieren. Es wird mir, werde ich irgendwann garantiert scheitern. Aber wenn ich auch zu Jesus laufe und mich zu Jesus hinflüchte, dann bin ich nicht dazu verdammt, da wieder und wieder hinzufallen. Wo auch immer euer ganz persönlicher Schwachpunkt ist. Wo ihr halt angreifbar seid. Ja, das ist ja bei jedem woanders. Sauberes Herz und sensibel werden für den Heiligen Geist. Und auch bereit sein, als letzten Schritt, meine eigene Bequemlichkeit, meinen Stolz, meine Angst vor Menschen, was denken Sie dich jetzt drüber? Was kann man da nicht machen? Das ist jetzt unmöglich. Das war super die Geschichte, die die Babsi erzählt hat, nicht? Wie du im Zug für die Frau gebetet hast, nicht? Wo es auch so der erste Impuls war, pff, ich sitze da im vollen Zug. Nicht? Aber was kann uns schon passieren in Wirklichkeit? Halten Sie uns halt für einen Kasperl? Naja, und? Ich habe mal in einem hellen Moment gesagt, wenn mich die Leute für einen Kasperl halten, das kostet mich das nur meinen Stolz und der ist mir eh nur eine Last. Ja. Also wir können von unserer Seite, wir sind nicht die armen, hilflosen Jobberln, die darauf warten müssen, dass irgendwer großer, starker, mächtiger jetzt daherkommt und das große Ding kommt. Du hast den Heiligen Geist in dir, du kannst, er hat dich fähig gemacht. Mit seiner Hilfe ist so viel möglich. Steig doch raus aus dieser Passivität und aus diesem falschen Bild auch von dir selber. Jesus hat gesagt, wir sind nicht seine Sklaven. Wir sind seine Freunde. Ja, das ist spannend, weil wir sind's gleich, wir sind beides gleichzeitig. Aber Jesus redet mit uns, sieht uns als seine Freunde. Wir können mit ihm auf Augenhöhe reden. Ja. Genau. Ich möchte beten zum Schluss. Und ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich habe jetzt den Eindruck gehabt, vielleicht lasse ich das einfach einmal so stehen. Und ich möchte euch einladen, einmal still zu werden vor Gott. Wenn euch das hilft, macht die Augen zu. Wenn euch das auch hilft, schaut, dass ihr bequem und entspannt sitzt oder steht. Dass ihr in einer entspannten Position seid für euch. Versucht es einmal loszulassen, so gut es euch möglich ist, das, was euch jetzt durch den Kopf schwirrt. Legt das Jesus einmal hin. Dieses Gedankenkarussell, wo uns, ihr wisst eh, wovon ich rede. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und jeden Einzelnen von uns berührst. Ich möchte Hoffnung ihm zusprechen. Ich habe den Eindruck, dass der eine oder andere es braucht, dass ich ihm Hoffnung zuspreche. Ich möchte euch Hoffnung zusprechen in Jesu Namen, dass das möglich ist, was ihr euch ersehnt. Dass das geht, auch wenn es für euch, wenn ihr da vielleicht immer wieder das Gefühl gehabt habt, ihr rennt da gegen eine Wand. Das geht nicht, das passiert nicht. Ich bete in Jesu Namen, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und da hineinwirkst. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist, da einen Durchbruch oder was einen diesen Schritt weiterzukommen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt genau da hineinsprichst und da das Herz dieser Personen berührst, die das betrifft. Und ich bete in Jesu Namen, dass du, dass jetzt Gräben sich schließen. Dass da Brücken entstehen über Dinge, die unüberwindlich erschienen sind. Ich bete, Heiliger Geist, dass du da mit deinem Licht an Stellen kommst, wo sich Menschen nach Licht sehnen. Ich möchte euch wirklich in Jesu Namen Hoffnung und Zuversicht zusprechen. Das ist so der stärkste Eindruck, den ich jetzt habe. Dass ich euch wirklich in Jesu Namen Hoffnung und Zuversicht zuspreche. Gott ist da, der Heilige Geist da, er hat dich nicht vergessen. Er steht dir bei. Er ist auch da, wo du das Gefühl hast, da habe ich ihn rausgeschmissen, er kann da jetzt da nicht bei mir sein, weil ich so Punkt, Punkt, Punkt. Oder weil ich dieses oder jenes gemacht habe oder diese oder jene Entscheidung getroffen habe. Ich möchte auch Hoffnung zusprechen an all jenen, die schon so lang warten drauf, dass endlich was passiert, dass sich endlich was tut. Gott ist treu. Er vergisst dich nicht, er vergisst uns nicht, er ist immer da, er steht uns immer bei, er geht den Weg mit uns. Wir haben einen starken und mächtigen Gott, der größer und stärker ist als alle Widerstände oder Hindernisse. Der David hat gesagt, wie mit meinem Gott kann ich eine über Mauern drüber springen. Die kann 3 Meter hoch und 2 Meter dick sein. Mit Gott springe ich da einfach drüber. Ich spreche euch das zu in Jesu Namen. Dass sein Geist bei euch ist und euch helfen wird. Und ich möchte euch zum Abschluss segnen mit diesem Frieden, von dem Paulus sagt, dass er jede menschliche Vernunft übersteigt. Ich segne euch in Jesu Namen mit diesem Frieden im Heiligen Geist. Dieser Frieden, der uns durchtragt durch alles. Mit diesem Frieden, der stärker ist als alle Umstände, alle Gedanken, als jede Schuld, jede Verfehlung. Mit diesem Frieden, der nicht von dieser Welt ist, mit diesem überirdischen Frieden, weil er von Gott selber kommt, durch seinen Heiligen Geist. Ich segne euch mit diesem Frieden und ich bete, dass der Heilige Geist eine neue Freude in uns allen freisetzt. Eine neue Freude und eine neue Zuversicht. Er ist bei dir, er ist bei mir, er ist bei uns. Er hat uns nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Er hat uns nicht verlassen. Und wir dürfen uns wirklich in seine Hände fallen lassen und darauf vertrauen, dass er das so wie er will und so wie er weiß, dass es gut und richtig ist, zu einem guten Ende bringt. Und damit möchte ich abschließen. Amen.